glaube, dass wir sehr, sehr viele stationäre Aufenthalte dadurch natürlich auch verhindern können, weil wir einfach auch teilweise eine engmaschige Betreuung anbieten können, wie es oft im niedergelassenen Bereich auch gar nicht möglich wäre.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 28. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit dem Thema Bipolar Spezialambulanz, die einzige ihrer Art in ganz Österreich. Crazy Turn ist der Podcast über Bipolarität. Mittlerweile wächst unsere Hörerinnenschaft und somit wollen wir euch noch schnell auf unsere Webseite www.crazyturn.at aufmerksam machen. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden auf unserer Steady-Plattform und sogar PayPal hinterlassen, direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Mit den Spenden finanziert ihr unser Equipment und die Möglichkeit, Flyer, Broschüren oder Informationsmaterial drucken zu können, die Nicole in ihrem breit gestreuten Netzwerk verteilt. Ein wichtiger Hinweis: Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Und nun zur Folge. Nicole war zum ersten Mal in der Bipolar Spezialambulanz in Graz, das ist in der Steiermark in Österreich. Dort hat Nicole sich behandeln lassen und gleich die Gelegenheit genutzt und ein Interview mit Frau Doktorin Reininghaus, die Leiterin der Bipolar Spezialambulanz, geführt. Was diese Ambulanz genau ist, was man dort machen kann und warum sie so einzigartig ist, hört ihr auf jeden Fall im Interview. Aber vorher möchten wir noch kurz darüber sprechen, wie Nicoles Eindrücke allgemein waren, abseits des Interviews. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
Hallo Vicky.
Ja, wir haben endlich wieder eine Folge. Du hast ein spannendes Thema diesmal mitgebracht. Du hast dich in den Zug gesetzt und bist nämlich nach Graz gefahren. Da hast du eine Spezialambulanz für Bipolarität besucht. Genau, also dort hast du dann ein Interview geführt, extra für diesen Podcast, den wir machen. Aber du hattest auch noch andere Gründe, warum du dorthin gefahren bist.
Ja, genau. Also wie ich draufgekommen bin, dass es keine Bipolar-Spezialambulanz mehr in Wien gibt, weil das ist jetzt seit 2 Jahren so circa der Fall, weil der damalige Leiter Professor Dr. Tau keine Nachfolge gefunden hat, war ich natürlich eigentlich entsetzt, weil es beschämend ist, dass eine Krankheit, die doch 2-4% der Bevölkerung betreffen, sie also nicht so wenige Leute betroffen sind, dass es da überhaupt keine Spezialambulanz gibt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, ob es das irgendwo anders in Österreich auch gibt und bin dann im Laufe meiner Recherche drauf gekommen, dass es eben in Graz eine Spezialambulanz gibt. Und dort bin ich dann hingefahren und so wie du gesagt hast, nicht nur wegen dem Interview, das ich führen wollte mit der Leiterin, sondern weil ich auch ein persönliches Anliegen habe, weil ich habe zwar eine super tolle Psychiaterin, die Frau Doktorin Paul ist beim PSD Wien, mit der ich sehr zufrieden bin und die mich auch sehr unterstützt, aber sie ist halt trotzdem nicht spezialisiert auf bipolare Störung. Und deswegen wollte ich mir einfach eine zweite Meinung einholen, weil ich da so ein paar Themen habe, die mich jetzt da gerade aktuell beschäftigen.
Also was mich an der Geschichte so ein bisschen, naja, nicht fasziniert, eigentlich das Gegenteil davon ist, weil du hast uns ja über viele Folgen jetzt erzählt, dass du schon sehr lange dich mit dieser Krankheit beschäftigst und du bist kein Mensch, der kontaktscheu war, um mit bestimmten Organisationen oder Vereinen oder sonstiges in Kontakt zu treten, die genau diese Themen behandeln. Und jetzt nach so vielen Jahren, hast du gesagt, nach deinen Recherchen bist du endlich mal dorthin gefahren. Hat es denn nie irgendwie so einen Tipp gegeben von einem stationären Aufenthalt oder von einer anderen Ärztin oder von einem Therapeuten, dass es ja eigentlich diese Spezialambulanzen auch gibt oder gab, unter Anführungszeichen, weil jetzt gibt es nur mehr eine. Warum ist dir das erst so spät reingeploppt in deinem Leben?
Ja, das kann ich nicht wirklich sagen, warum. Also es war so, dass schon, wie es Wien als Spezialambulanz noch gab, ist mir das schon ans Herz gelegt worden. Ich war auch vor ein paar Jahren einmal dort, wie es mir auch mit meinem Lithiumspiegel so schlecht gegangen ist, weil er so sprunghaft war, so wie im Moment jetzt eben auch. Aber sonst habe ich eigentlich wirklich zufällig, weil ich recherchiert habe, was es noch geben kann in Österreich. Ich habe mich einfach wirklich auf Wien fokussiert und habe dann nicht wirklich österreichweit geschaut.
Also manchmal ist es gut, vielleicht auch noch so ein bisschen weiter zu schauen. Vielleicht gibt es da ja auch eben wie in Graz eine Spezialambulanz oder auch vielleicht in anderen Ländern irgendetwas Spezielles vielleicht mal, was es in Österreich nicht so als Angebot geben müsste.
Ja.
Okay, und dann warst du jetzt dort und hattest einen Ersttermin, so wie sich das nennt. Was ist da passiert? Wie war das für dich?
Also ein Ersttermin ist eben eine klassische Erstanamnese. Das heißt, es gibt ein Gespräch mit einer Ärztin und da wird einmal die ganze Vergangenheit der Krankheit, also die ganze Vergangenheit meines Lebens aufgerollt. Wann war die erste Episode? Wann war die erste Depression? Wann war die erste Manie? Welche Tabletten wurden jemals genommen? Welche Phasen hat es gegeben? Für mich ist zum Beispiel die Zeit 2017 bis 2020 spannend, wo das Lithium abgesetzt war aufgrund meiner Schilddrüsenentfernung. Und also wirklich alles minutiös zusammen abgearbeitet. Wie waren Phasen, wo es keine Episoden gab oder gab es die überhaupt, dass es keine Episoden gab? Das war ja bei mir während der Studienzeit, dass ich relativ stabil gewesen bin. Und genau, und dann wird das besprochen, dann werden die Medikamente besprochen und ich hatte halt drei Spezialanliegen eigentlich, weil ich ja, wie schon öfters erwähnt, Rapid Cycling habe. Das heißt, ich habe mehr als 4 Episoden im Jahr, also jeweils Manie oder Depressionen. Und weil mein Lithiumspiegel im Moment aktuell so extrem schwankt, also der therapeutische Bereich wäre so bei mir bei 0,8, 0,9, zwischen 0,8 und 1. Und jetzt hatte ich Werte im letzten halben Jahr von 0,5 bis 1,3 fast. 1,3 kann schon toxisch sein, die Blutwerte. Also es ist nicht normal, wie mein Lithiumspiegel jetzt die ganze Zeit herumschwankt. Das wollte ich wissen. Dann habe ich 3 Medikamente, also das ist der Ärztin dort aufgefallen, habe ich 3 Medikamente, die eigentlich alles 3 als Stabilisatoren gelten. Das ist die Frage, ob ich wirklich 3 brauche oder ob nicht 2 ausreichen. Und dann habe ich zum Beispiel als negative Folgeerscheinung vom Lithium habe ich einen enormen Tremor. Tremor heißt Zittern in den Händen. Und das ist für mich auch relativ unangenehm, weil der manchmal schon, also das ist nicht immer gleich stark, aber er kann manchmal schon sehr unangenehm stark sein und das beeinträchtigt mich, wenn ich so extrem zitter zum Beispiel. Und dann wollte ich einfach eine zweite Meinung einholen, weil meine Psychiaterin sehr kooperativ ist und die gemeint hat, ja, das ist eine gescheite Angelegenheit, wenn ich mir eine zweite Meinung einhole und sie ist da sehr offen dafür und sie wird auch kooperieren mit der Spezialambulanz. Und jetzt ist es aber eben so, dadurch, dass Graz von Wien, also von zu Hause zur Klinik, glaube ich, sind es 3 Stunden, wenn alles gut geht. Also doch von mir zu Hause bis zur Klinik sind es dann doch ein breiterer Weg, der zurückgelegt werden muss. Und den möchte ich natürlich nicht jedes Mal antreten. Aber es war jetzt auch mal quasi verpflichtend, dass die Erstanamnese persönlich ist.
Bekommt da jeder einen Termin oder muss man hier überwiesen werden oder ein spezielles Leiden aufweisen? Wie schaut das aus?
Naja, Grundvoraussetzung für die Bipolar-Spezialambulanz ist, dass man eine bipolare Störung hat. Aber prinzipiell ist es so, dass man sich einfach anmeldet und dann dauert es je nachdem, also sie haben schon einen ordentlichen Zulauf, das heißt, es gibt viele Leute, die auch diese Spezialambulanz in Anspruch nehmen wollen, dauert es so um die 2 Monate, 3 Monate, dass man einen Termin bekommt. Und wie gesagt, ich habe dann auch mit den Ärztinnen abgesprochen, dass es für mich eben keine Option wäre, dass ich öfters nach Graz komme, weil es eben ein ziemlich langer Weg ist. Aber sie haben dann gemeint, dass sie sowieso auch seit Corona und so oder eben aufgrund dessen, dass es auch Menschen gibt, die ländliche Gebiete in ländlichen Gebieten wohnen und auch nicht so oft nach Graz kommen, dass sie so per Videocall oder so auch Betreuung machen könnten. Also da muss ich erst mal schauen. Ich warte jetzt einmal auf meinen Befund, der mir zugeschickt wird und dann werde ich absprechen, wie es eben weitergehen kann. So meine Traum, Wunschvorstellung wäre, dass einfach eine Kooperation mit meiner niedergelassenen Psychiaterin stattfindet und die sich untereinander irgendwie beratschlagen können, wie sie da meinen Fall behandeln können.
Ist das möglich oder ist das jetzt wirklich nur ein Traum?
Nein, das ist, was Sie gesagt haben, was schon im Rahmen des Möglichen wäre. Mhm.
Die Sachen, die du gerne klären wolltest, wie Lithiumspiegel und so weiter und so fort, also das kann dir alles quasi auch telefonisch oder per Videocall dann übermittelt werden, die Ergebnisse, oder wie geht's da weiter?
Ja, genau. Also da, ich glaube, der Idealfall wäre, wenn meine Psychiaterin mit der Spezialambulanz in Kontakt tritt, sie sich austauschen und ich das dann alles in meiner niedergelassenen, gewohnten Umgebung des PSD halt abwickeln kann.
Gut, dann würde ich sagen, hören wir einfach ins Interview rein. Ich glaube, das ist ein super spannendes Interview, wo man vollständig aufgeklärt wird über die Spezialambulanz der Bipolarität in Graz, und bin gespannt.
Hören wir rein.
Ja, herzlich willkommen. Wir befinden uns in der Bipolarambulanz in Graz mit der Frau Doktorin Reininghaus. Ich bitte Sie um eine kurze Vorstellung zu Ihrer Person.
Ja, mein Name ist Eva Reininghaus. Ich bin die Leiterin der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im LKH Graz und leite hier die klinische Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Das heißt, wir betreuen hier Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die eine akute Behandlung brauchen, entweder eine stationäre Behandlung oder eben auch eine ambulante Behandlung.
Und jetzt würde ich Sie gerne ein paar Fragen direkt über die Bipolarambulanz, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Was sind eigentlich die Hauptaufgaben und Ziele der Bipolarambulanz?
Das Ziel der Bipolarambulanz ist es, dass wir Menschen mit einer bipolaren Erkrankung ambulant begleiten und versuchen, sie einerseits über die bipolare Erkrankung möglichst gut aufzuklären, aber auch eine möglichst gute ambulante Behandlung anzubieten. Und das Ganze ist eingebettet in ein wissenschaftliches Setting. Das heißt, wir versuchen neben der klinischen Versorgung auch wissenschaftliche Projekte hier einfließen zu lassen, weil aus meiner Sicht ist es so, dass wir einfach noch ganz wenig wissen über die bipolare Erkrankung. Das heißt, wir müssen einfach viel, viel mehr herausfinden. Wir wissen nicht ganz genau, warum die Erkrankung auftritt und warum die Verläufe so unterschiedlich sind. Und ich finde, das universitäre Setting ist eigentlich ganz ideal. Das heißt, man kann wirklich die Studien ganz praktisch für die Patientinnen in die Spezialambulanz eingliedern, sodass auch die Patientinnen was davon haben. Zum Beispiel, wenn wir eine kognitive Testung, also eine Testung von der Konzentration und der Aufmerksamkeit machen, und gleichzeitig aber dann eben auch was herausfinden für die zukünftige Behandlung oder auch die Diagnose.
Jetzt würde mich interessieren, wie hat sich die Einrichtung der Ambulanz entwickelt? Seit wann gibt es sie zum Beispiel? Und was war die Motivation, eine spezialisierte Anlaufstelle für Menschen mit bipolarer Störung zu schaffen?
Ja, ganz am Anfang war es einfach ein Interesse. Das heißt, wir waren da ein paar Kollegen, Kolleginnen, wo wir gesagt haben, boah, das ist so eine spannende Erkrankung. Wie kann das sein, dass ein und derselbe Mensch so unterschiedliche Phasen erlebt? Und das war irgendwie für uns sehr, sehr faszinierend. Und da haben wir gesagt, ja, eigentlich wollen wir die Patientinnen nicht nur im Akut-Setting sehen, sondern wir wollen irgendwie auch verstehen, warum sich das so verändert über den längeren Verlauf oder im Laufe des Lebens. Und ja, und das war der Grund, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir begleiten einfach Patientinnen, die wir betreut haben, und bieten an, dass die Ambulanz zu uns kommen können. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann haben wir eben begonnen, auch Wissenschaft zu machen und auch das Ganze eben in das universitäre Setting einzubinden. Und ja, und so haben wir eigentlich immer mehr und mehr Freude gehabt. Und das waren immer mehr und mehr Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, okay, da möchte ich auch mitmachen. Und ich glaube, die Faszination, ja, die hat nie aufgehört, dass man trifft so viele wirklich tolle Menschen und hat einfach so einen unglaublichen Einblick, wenn man Menschen über einen längeren Zeitraum auch, sage ich mal, in der Behandlung, in der Therapie begleitet. Ja, das ist ganz was anderes als im Akutsetting. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viele stationäre Aufenthalte dadurch natürlich auch verhindern können,
weil wir einfach auch teilweise eine engmaschige Betreuung anbieten können, wie es oft im niedergelassenen Bereich auch gar nicht möglich wäre.
Und wie groß ist circa die Spezialambulanz? Also wie viele Patientinnen betreuen Sie, wie viele Mitarbeiterinnen circa?
Ja, also wir sind so meistens zwischen 6 und 8 Mitarbeiterinnen, die sozusagen das anbieten. Wir machen das jetzt eigentlich so ein bisschen neben unserer Arbeitszeit oder dazwischen drinnen. Das heißt, das ist ja, Spezialambulanzen sind ja so im Akutsetting per se nicht ganz vorgesehen, sondern man muss immer schauen, was sind gute Zeiträume, eben in der Früh ganz, wo vielleicht noch nicht in der Akutambulanz gerade so viel los ist oder gegen Mittag mal oder auch am späteren Nachmittag, wo wir schauen, okay, da können wir jetzt sozusagen bestellte Slots auch anbieten. Und Patientinnen betreuen wir, also das ist, tue ich mir jetzt schwer zu sagen, aber ich glaube, es sind so zwischen 600 und 800 im Jahr. Also doch recht viele. Wobei eben viele wirklich oft kommen und über einen längeren Zeitraum.
Wenn Sie jetzt das so voller Motivation und Leidenschaft darüber sprechen, können Sie sich eigentlich vorstellen, warum es nur noch in Graz eine Bipolarambulanz in ganz Österreich gibt?
Ja, das habe ich immer schwer verstanden, aber das ist halt vielleicht, weil ich diese Arbeit einfach immer wahnsinnig gern gemacht habe. Aber das ist überhaupt auf der ganzen Welt ganz interessant, auch wenn man auf internationalen Kongressen ist. Es gibt da Leute, die sich sehr, sehr intensiv mit der bipolaren Erkrankung beschäftigen. Aber ich sage jetzt einmal, auf den großen internationalen Kongressen zum Beispiel ist das ganz oft nur ein Randthema. Also da ist mehr dann Schizophrenie und die unipolare Depression eigentlich sind ganz große Themen. Also das, kannst du auch nicht ganz erklären, warum es so ist, aber das ist so ein weltweiter Trend, dass es eben sehr, sehr Spezialistinnen gibt auf dem Gebiet und dass die anderen sich eher wenig damit beschäftigen. Und so könnte man das in Österreich auch ein bisschen erklären.
Ja, weil es gab ja bis vor 3 Jahren gab es im Wiener AKH ja auch eine bipolare Spezialambulanz und dann Herrn Professor Dr. Tau. Und wie ich ihn damals interviewt habe, hat er auch gesagt, er hat sich darum bemüht, Nachfolge zu finden, aber das Interesse war nicht so stark da. Also wird das genau bestätigen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Sie haben jetzt ja schon gesagt, wie viele Patientinnen Sie circa jährlich betreuen, aber wie schaut so ein typischer Verlauf einer Behandlung aus? Wie funktioniert das, wenn ich hierher komme, was passiert da?
Naja, prinzipiell ist der erste Schritt meistens die Diagnostik, weil sehr oft kommen Menschen zu uns und sagen, boah, ich habe irgendwie was von der bipolaren Erkrankung gehört oder irgendein Angehöriger hat mich darauf angesprochen oder ich habe das irgendwo gelesen und das könnte auf mich zutreffen. Und dann machen wir in ganz vielen Fällen einmal zuerst eine Diagnostik. Wir machen das meistens mit einem SCID-Interview, das ist so ein strukturiertes Interview, wo man eben spezifische Fragen abfragt und dann eben eine Diagnose stellen kann. Das ist einmal prinzipiell der erste Schritt und dann kann man eigentlich erst anfangen, wirklich eine spezifische Therapie oder auch zu überlegen, was will der Patient, die Patientin. Es gibt natürlich andere, die auch so herkommen, wo die Diagnose schon bestätigt ist und wo es eher darum geht, eine Einstellung vorzunehmen oder eine Medikamentenumstellung. Und das kann jetzt einmal sein oder das kann eben sein, also ich habe auch Patientinnen, die betreue ich seit 2005, also wirklich schon einen langen Zeitraum, und dann bestellen wir sie oft einmal im Monat oder alle 2 Monate oder wenn jemand sehr stabil ist, auch mit einem längeren Abstand. Also das kann man jetzt so gar nicht so festlegen. Aber was wir eben auch machen, ist, wir bieten verschiedene Gruppentherapien an, also zum Beispiel die Psychoedukation, weil für uns ist einfach einer der Grundpfeiler, dass man gut mit der Erkrankung umgehen kann, ist, dass man möglichst viel über die Erkrankung weiß. Und das ist oft nicht so einfach im Internet herauszufinden, was stimmt denn da jetzt wirklich, was im Netz steht. Und wir versuchen das eben in Kleingruppen mit den Patientinnen gemeinsam zu erarbeiten, Infomaterial herzugeben, sodass man wirklich sich gut auskennt mit dem Thema, auch mit sich selbst gut auskennt, auch weiß, was sind so Symptome, die immer wieder auftreten und auf die ich achten muss, weil dann kann man auch lernen, sehr, sehr gut damit umzugehen und Phasen zu verhindern.
Ja, und auch adäquat darauf zu reagieren.
Absolut.
Gibt es Beispiele für schwierige Verlaufsformen? Würde Sie sagen, so Therapieresistenz oder Mischzustände oder Rapid Cycling, dass die schwieriger zu behandeln sind? Oder was ist da zu beachten?
Ja, vor allem Rapid Cycling, das heißt, das ist ja definiert als mindestens 4 Phasen pro Jahr, die ein Patient oder eine Patientin hat. Das ist natürlich meistens eine Verlaufsform, wo vorher schon relativ viele Phasen aufgetreten sind. Das heißt, es ist selten, dass das ganz am Beginn der Erkrankung ist, sondern eher oft, wenn die Einstellung nicht gut gepasst hat oder auch natürlich, wenn Lebensereignisse waren, die einen so ein bisschen aus der Bahn wieder geworfen haben. Das sind natürlich Krankheitsbilder, also ein Krankheitsbild, das ist ein bisschen schwieriger einzustellen. Manchmal beruhigt sich es dann auch ganz gut wieder, wenn man die richtige Medikation gefunden hat, wenn man sich gut wieder mit sich selbst auseinandergesetzt hat und mit der Erkrankung. Aber das kann manchmal ja ein bisschen über einen längeren Zeitraum auch wirklich schwierig sein. Und das andere ist manchmal auch, dass die Depression oft sehr, sehr hartnäckig ist. Also wir tun uns fast leichter, würde ich sagen, eine nahende hypomanische oder manische Phase zu behandeln, weil wenn man das schon öfters gehabt hat, dann können die Patientinnen, die sich gut auskennen, das oft recht gut abfangen, bevor die Phase wirklich wieder auftritt. Und wenn bei der Depression ist das nicht ganz so. Das heißt, da kann ich es zwar oft erkennen, jetzt kommt die Depression wieder, aber ich tue mir oft ganz schwer, das wirklich zu verhindern. Und oft ist auch mit der antidepressiven Medikation nicht so ein gutes Auslangen zu finden als bei der unipolaren Depression, also bei Menschen, die keine manischen Phasen bisher erlebt haben.
Können Sie kurz sagen, warum das ein Problem ist mit Antidepressiven bei bipolaren Störungen?
Boah, also Problem würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber möglicherweise wirken die Antidepressiva nicht so gut wie bei der unipolaren Depression. Man hat früher immer viel Angst gehabt vor den Antidepressiven bei der bipolaren Erkrankung, weil so das eigentlich immer im Raum gestanden ist, boah, da kann man in die Manie switchen. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass wenn jemand gut auf eine Phasenprophylaxe, also auf eine Stimmungsstabilisierung eingestellt ist, dass das Risiko, in eine Manie zu kommen durch eine antidepressive Behandlung praktisch nicht vorhanden ist. Aber es ist trotzdem so, dass da oft sehr lang gezögert wird, dass das lang dauert, bis Patientinnen richtig eingestellt sind, dass man oft nicht so richtig sich traut, eine hohe Dosis dann auch zu geben. Und ja, je länger das halt dann schon geht, umso schwieriger ist es dann auch wieder herauszukommen.
Jetzt ist so, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, lebt mit einer bipolaren Störung, die sehr therapieresistent ist, die jetzt sogar schon Ketamin ausprobiert hat und jegliche Konstellation an Medikamenten. Machen Sie auch mit Ketamin irgendwelche Studien oder Versuche? Ich weiß ja gar nicht, wie weit, das ist ja nicht mehr im Versuchsstadium, sondern wird eh auch schon angewandt teilweise. Wenden Sie das auch an und können Sie da irgendwelche Erfahrungswerte sagen, ob das Ketamin bei therapieresistenten Depressionen irgendwie wirklich etwas bringen kann?
Ja, also Ketamin verwenden wir auch bei der therapieresistenten unipolaren Depression. Bei der bipolaren Erkrankung ist es nicht zugelassen. Es werden, soweit ich weiß, auch in Europa keine Studien diesbezüglich durchgeführt. Was ich von Amerika gehört habe, beginnt man schon ein bisschen damit, aber also bei uns ist es offiziell nicht zugelassen, deswegen machen wir es auch nicht. Mhm. Bei der unipolaren Depression gibt es Patientinnen, wo das wirklich sehr, sehr gut wirkt. Der Nachteil ist eben, dass man es am Anfang oft in einem stationären Setting einfach immer wieder geben muss, mehrmals pro Woche. Das heißt, das erfordert schon eine sehr intensive Therapie und dann sollte man es eigentlich auch über einen längeren Zeitraum zumindest einmal die Woche noch geben unter einer ärztlichen Aufsicht. Das heißt, das kann man nicht einfach zu Hause so einnehmen. Das ist vielleicht der Nachteil davon. Aber es wirkt bei manchen Patientinnen, wo eben viele andere Dinge nicht gewirkt haben, doch auch durchaus sehr gut.
Jetzt wollte ich nochmal fragen, zurückzukommen zur Behandlung und Versorgung. Inwiefern ist die Therapie hier in der Bipolarambulanz anders als bei einer allgemeinen psychiatrischen Einrichtung?
Also einerseits ist natürlich diese ganze Diagnostik rundherum, die wir machen und die einfach im niedergelassenen Bereich allein aus zeitlichen Gründen, sage ich jetzt einmal, zu allermeisten nicht möglich ist. Das heißt, wir machen wirklich eine Diagnostik, wir machen Erhebung mit Fragebögen, wir schauen uns genau an, wenn das gewünscht ist, eben auch Konzentration, Aufmerksamkeit, das auch über einen längeren Verlauf. Und wir haben immer ein Therapieangebot, das einerseits eben Psychoedukation ist, Psychotherapie ist, aber eben auch natürlich eine ärztliche Behandlung mit Medikamenten. Das sind aus meiner Sicht einfach die Säulen, die es braucht. Und alle drei sind wichtig. Das heißt, aus meiner Sicht ist es einfach nur ein Medikament zu geben bei der bipolaren Erkrankung, das ist einfach viel zu wenig. Das braucht immer auch, dass die Patientinnen sich mit dem Thema auseinandersetzen und gut auskennen. Nur dann kann es gelingen, aus meiner Sicht, dass man es gut in den Griff bekommt.
Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch eine Beckenstation. Ist die auch spezifisch auf Menschen mit einer bipolaren Störung oder ist das eine psychiatrische Beckenstation?
Also das ist keine spezifische Bipolar-Bettenstation. Natürlich kennen wir uns auch im stationären Setting gut aus, weil wir einfach viele Patientinnen mit einer bipolaren Erkrankung haben. Aber prinzipiell ist das Ziel der Spezialambulanz ja eigentlich, stationäre Aufenthalte zu verhindern. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, relativ schnell zu reagieren und wenn es notwendig ist, auch Patientinnen einmal vielleicht kurzfristig aufzunehmen. Also das ist sicher der Vorteil. Aber prinzipiell ist es eine akute Bettenstation für alle Erkrankungen.
Okay. Jetzt möchte ich kurz, weil ich damit auch manchmal selber konfrontiert bin mit dem Herausforderungen und Stigma, finden Sie, dass es immer noch in der Gesellschaft ein Stigma bipolare Störung gibt und dass quasi unipolare Depressionen aufgrund auch der Medienberichterstattung oder dem Outing von berühmten Persönlichkeiten irgendwie akzeptierter sind als eine bipolare Störung?
Ja, auf jeden Fall. Also das Stigma allgemein in der Psychiatrie ist nach wie vor in der Gesellschaft sehr groß. Oft ist uns das, glaube ich, gar nicht so bewusst, auch wenn man sich so online Foren oder so ansieht, wie sozusagen auch im Wording zum Beispiel über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Und da ist es schon, also eine Depression, das weiß man auch aus der Literatur, eine unipolare Depression ist mehr akzeptiert als andere Erkrankungen. Auch Angststörungen zum Beispiel, da tut man sich ein bisschen leichter in der Gesellschaft. Also manisch-depressiv krank zu sein, das ist mit dem Stigma verhaftet, das muss man so sagen. Und das ist natürlich auch immer ein Thema, wem sagt man das jetzt, dass man die Erkrankung hat, wie tut man mit dem Arbeitgeber, was macht man bei Krankenständen. Also das ist ein Thema, das wir arbeiten sehr daran, dass man einfach die Angst ein bisschen nimmt, weil je weniger Angst wir vor psychischen Erkrankungen haben, umso eher sind die Leute auch bereit zu akzeptieren und auch als Erkrankung anzusehen wie jede andere. Und ich habe wirklich viele Patientinnen, die gut leben und die arbeiten und die gut, einfach gut im Leben stehen, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich, das erfordert einfach auch ein ständiges sich auseinandersetzen damit und daran arbeiten.
Würden Sie sagen, dass es so ist, dass eine Manie zum Beispiel auch verkannter ist als eine Depression?
Bei einer ausgeprägten Manie wird fast immer, sage ich jetzt einmal, vom Umfeld bemerkt. Die Hypomanien, da ist es nicht immer so. Das ist ja, eine Hypomanie kann ja gesellschaftlich auch durchaus ganz gut akzeptiert sein, weil ja die Betroffenen sehr lustig sind, oft sehr kontaktfreudig, sehr redselig. Also das ist ja eine Zeit lang sehr, eigentlich in der Gesellschaft gut akzeptiert, wenn es dann mehr wird und dann vor allem auch Folgen sind, die jetzt privat, finanziell, beruflich irgendwie sind, dann natürlich weniger. Also ich bin mir nicht sicher, ob man ihn immer erkannt werden, aber sehr, sehr ausgeprägte wahrscheinlich schon. Mhm. Und da ist es natürlich, wenn jemand an einer Depression leidet, sage ich jetzt einmal, das ist auch sehr belastend für die Angehörigen, aber meistens für die ganz enge Familie. Und die Manie ist oft für ein größeres Umfeld, sage ich jetzt einmal, so, dass es auffällt und dass es manchmal auch sehr anstrengend ist.
Aber es ist so, wie Sie gesagt haben, bei Hypomanien, also Bipolar 2 Erkrankungen, ist es ja manchmal so, dass das überhaupt jahrelang gar nicht erkannt wird als bipolare Störung, weil es so angenehm oder akzeptiert ist. Ne?
Ja, genau.
Und jetzt haben Sie die Angehörigen angesprochen. Wie können zum Beispiel Angehörige und das soziale Umfeld von Betroffenen besser zur Entstigmatisierung beitragen und auch aufgeklärt werden und in den Behandlungsprozess einbezogen werden? Hat der Trialog hier in der Spezialambulanz Bedeutung?
Ja, der hat absolut Bedeutung. Das heißt, wir versuchen, Angehörige mit einzuladen oder auch die Patientinnen zu motivieren, dass auch die Angehörigen kommen. Wir machen auch regelmäßig mehrmals im Jahr Vortragsabende für die Patientinnen, für die Angehörigen, aber auch für andere Interessierte. Und da gerade unser letzter Vortragsabend war eben das Thema, wie gehen Angehörige mit der Erkrankung um. Das heißt, das ist uns sehr bewusst. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wir sind ein Spital und wir haben ganz oft Anfragen von Angehörigen, kann ich kommen, mir geht es jetzt nicht schlecht, aber ich habe einfach das Bedürfnis, irgendwie darüber zu reden, wie kann ich meinen Angehörigen unterstützen, meinen Partner, mein Kind, was auch immer, meine Eltern, die betroffen sind von einer bipolaren Erkrankung. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir können eigentlich im Krankenhaus nur Patientinnen behandeln. Das heißt, einen Angehörigen hier alleine zu betreuen, das ist uns einfach nicht möglich. Das heißt, da fehlt, glaube ich, auch ein bisschen das Setting für die Angehörigen und darum ist es manchmal auch so schwierig für die Familie der Betroffenen, weil es irgendwie nicht so viele Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann. Also es gibt so Selbsthilfegruppen natürlich, die sinnvoll sein können, oder man zahlt sich selber vielleicht eine Psychotherapie oder eine Psychologin, aber sage ich mal, in den Krankenhäusern ist es ganz schwierig.
Ich weiß nicht, in Wien gibt es zum Beispiel HPE für Angehörige.
Ja, das gibt es ja in Graz auch.
Das gibt es in Graz auch. Und es gibt, so wie Sie sagen, leider wenige Angebote, aber die sollten auf jeden Fall genutzt werden. Mhm. Weil ich weiß bei meinen Eltern, dass sie auch damals beim PSD auch so Angehörigenrunden besucht haben und sie gesagt haben, auch wenn nicht alle mit einer bipolaren Störung Kinder oder Angehörige mit bipolarer Störung hatten, dass es ihnen schon sehr viel gebracht hat, sich auszutauschen und zu vernetzen und einmal auch Frust abladen oder hilfesuchend halt irgendwelche Tipps zu bekommen.
Ja.
Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, eigene Motivation, auch Forschung und Innovation. Können Sie vielleicht irgendwas über aktuelle Forschungsergebnisse oder Studien berichten, die Ihre Arbeit in der Ambulanz beeinflussen oder wo Sie mitwirken?
Ja, also wir erforschen sehr viel den Zusammenhang zwischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen und vor allem der bipolaren Erkrankung. Da haben wir auch schon seit vielen Jahren eine Studie laufen, wo wir Patientinnen jedes halbe Jahr einladen, dass sie zu uns kommen und wir sie sozusagen immer wieder in verschiedenen Bereichen, sage ich jetzt einmal, evaluieren. Und wir wissen einfach, dass körperliche Erkrankungen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt hernehmen, das metabolische Syndrom oder eben auch das Übergewicht oder auch das krankhafte Übergewicht, die Adipositas, das ist ein Faktor, der zum Beispiel den Krankheitsverlauf der bipolaren Erkrankung verschlechtert. Und das ist natürlich ein Wechselspiel, weil wir wissen ganz genau, dass wenn man eine bipolare Erkrankung hat und dann Medikamente nehmen muss, dass viele von den Medikamenten, nicht alle Gott sei Dank, den Appetit steigern. Dadurch isst man vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht wird man müde, hat nicht so viel Lust und Motivation, sich auch zu bewegen. In der Depression ist es sowieso schwierig, das heißt, das Thema Gewicht ist sowieso so mal allgegenwärtig. Und das verschlechtert natürlich dann wieder die Gewichtssituation und die Gewichtssituation verschlechtert dann wieder den Krankheitsverlauf der bipolaren Erkrankung. Und das ist zum Beispiel ein Thema, an dem wir forschen. Wir wissen, dass da dahinterliegend wahrscheinlich chronische Entzündungsprozesse sind, weil die Adipositas, also das krankhafte Übergewicht, da wissen wir auch, dass im Bauchfett zum Beispiel, da findet ganz viel chronische Entzündung statt, die sich dann auf den Körper überträgt und dann eben dazu führt, dass die Gefäße verkalken, dass es zur Atherosklerose kommt. Und Entzündung wissen wir mittlerweile auch, dass bei der bipolaren Erkrankung eine Rolle spielt. Das heißt, wir gehen davon aus, es ist wie so eine chronische Entzündung, die durch Stress immer wieder oder durch andere Faktoren immer wieder aktiviert wird. Warum es jetzt dann manchmal zur Depression und manchmal zur Manie kommt, das weiß man nach wie vor nicht ganz genau. Es ist eigentlich eher interessant, warum das dann so unterschiedlich ist. Aber wie auch immer, diese beiden Entzündungsprozesse kann man sich vielleicht so vorstellen, die prallen aufeinander und die verschlechtern sich einfach gegenseitig. Und das ist eben etwas, wo wir versuchen, dran zu arbeiten. Aktuell schauen wir uns gerade an, zum Beispiel können wir vorhersagen mit verschiedenen Parametern, wer ganz besonders dazu neigt, Gewicht zuzunehmen, wenn eine Medikation begonnen wird,
Und das wäre halt dann der nächste Schritt und da hoffe ich, dass sich da weltweit jetzt ein bisschen was tut. Da sind viele Forscherinnen jetzt dran, das Thema auch zu beginnen. Können wir zum Beispiel schon gleich parallel Medikamente geben oder Strategien mit den Patientinnen entwickeln, dass es gar nie zu einer Appetitsteigerung kommt unter der Medikation. Mhm. Also das wäre jetzt einmal so ein Feld, wo ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und begleitend ist natürlich immer diese die Lebensführung, das heißt, mache ich Bewegung, ernähre ich mich gut, nur das, wir wissen das sogar bei Menschen, die jetzt keine psychische Erkrankung haben, wie schwierig das ist, dass man das wirklich so macht, dass man gesund lebt und wenn es einem dann noch dazu nicht gut geht, ist es natürlich noch schwieriger. Also ich glaube, da haben wir ganz viel zu tun und ja, ich glaube, das ist ein Thema und was mich immer sehr beschäftigt, ist, dass dann natürlich damit zusammenhängend auch die Lebenserwartung bei Menschen mit bipolarer Erkrankung einfach geringer ist. Das heißt, da wollen wir natürlich auch was verbessern, dass man sagt, okay, man hat eigentlich auch ein langes, gutes Leben. Das wär das Ziel und das, ja, das wollen wir durch diese Entwicklungen und durch unsere Forschung auch einfach weiter unterstützen.
Ja, ich habe das auch irgendwann schon gehört, dass Menschen mit einer bipolaren Erkrankung, dass sie kürzer leben als andere Leute der Gesellschaft.
Ja, und das ist interessant, aber viele sagen dann, ja, das ist, weil viele Menschen halt dann eben Suizid begehen, aber es ist gar nicht so viele. Es sind natürlich auch welche, das ist schrecklich, aber viel, viel mehr Menschen sterben eigentlich früher mit einer bipolaren Erkrankung, weil sie so viel körperliche Begleiterkrankungen haben. Also so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sind einfach viel, viel häufiger als in der Allgemeinbevölkerung. Und das liegt eben wahrscheinlich an diesen Prozessen mit der Entzündung. Und da was zu finden, wo man sagt, okay, da kann man unterstützend eingreifen, das würde das zum Beispiel schon, da könnte man schon für die Lebenserwartung auch viel tun.
Sehr spannend, ja. Jetzt möchte ich wieder zu einem ganz anderen Thema zurückkommen, nämlich so ein bisschen die Patientinnenperspektive. Sie haben gesagt, Sie begleiten auch Leute über einen längeren Zeitraum. Wie helfen Sie Patientinnen, mit Rückfällen oder schwierigen Phasen umzugehen? Was gibt es da?
Naja, einerseits, wenn man jemanden schon ein bisschen kennt, dann finde ich, ist das Gute, dass man relativ niederschwellig und recht schnell sich melden kann. Das heißt, Patientinnen, die ich schon über einen langen Zeitraum betreue, die rufen dann einfach an bei mir im Sekretariat und sagen, es geht mir nicht gut und wir machen uns ganz schnell einen Termin aus. Und das ist ja, sage ich mal, in unserem Gesundheitssystem oft nicht so selbstverständlich, dass das geht. Das ist halt meistens eher, wenn man Patientinnen dann schon kennt oder man redet einmal kurz am Telefon und sagt, okay, was kann man kurzfristig vielleicht für eine Strategie machen? Auch das geht natürlich nur, wenn man jemanden jetzt schon kennt, die Medikation kennt, auch ein bisschen weiß, wie die Patientinnen reagieren. Und gleichzeitig erarbeiten wir natürlich Strategien, wie kann ich selber schauen, dass es mir wieder besser geht, also in der Depression zum Beispiel, wie kann ich selber schauen, dass ich mich aktiviere, dass ich wieder einen guten Schlafrhythmus zusammenbringe, dass ich irgendwie meinen Alltag zumindest basal schaffe, dass ich vielleicht irgendwie Sozialkontakte zusammenbringe. Das sind so Dinge, wo wir wissen, dass das einfach hilft, aus der Depression rauszukommen. Also ich glaube, man muss es einfach in allen, ja, verschiedenste Strategien anwenden und natürlich Medikation, die man dann unterstützend einnimmt oder eine Notfallsmedikation, die wir fast mit allen immer besprechen, dann auch einzunehmen. Das sind so die kurzfristigen Strategien, würde ich einmal sagen.
Ja. Von der Kurzfristigkeit auf die langfristige Zukunft der Bipolarambulanz. Welche Pläne haben Sie für die Bipolarambulanz und gibt es irgendwelche Ideen, dass man auch Erweiterungen oder neue Projekte anfangen kann, die man umsetzen möchte? Oder was sind da Ihre Visionen?
Ja, also das, was mir ganz wichtig ist, dass wir es weiter ausbauen, die Bipolarambulanz, nachdem wir eben wirklich in Österreich, glaube ich, ganz eines der ganz wenigen Zentren sind und Menschen aus ganz Österreich auch zu uns kommen, dass wir einfach schauen, dass wir es weiter ausbauen, dass wir zumindest gleich groß bleiben, wie wir jetzt sind, wenn es geht, auch größer werden, dass wir nach wie vor diese ambulante Behandlung anbieten, aber eben auch, glaube ich, dass man sich nicht verschließt von neuen Möglichkeiten auch der Therapie, dass wir versuchen, offen zu sein, auch was körperliche Erkrankungen betrifft, weil das natürlich ein Thema ist, gerade dass die Psychiatrie so ein bisschen abgeschottet ist von der restlichen Medizin. Das heißt, da den Kontakt auch zur inneren Medizin und eben, was wir schon gesprochen haben, mit den kardiovaskulären Erkrankungen, mit der Adipositas, dass wir da uns gut auskennen, dass wir da uns gut selber auch informieren und gute Kontakte haben zu anderen Disziplinen. Also das können wir jedenfalls noch ausbauen und dann könnte man eben auch gemeinsam vielleicht beginnen, Therapien zu finden, die auch der körperlichen Gesundheit neben der psychischen Gesundheit gut tun. Also das wären einmal die einen Sachen und dann natürlich, woran wir viel arbeiten im Moment, sind digitale Therapien. Also da gibt es ja jetzt Apps, gibt sowieso schon viele am Markt, da haben wir auch eine entwickelt mit einem Startup-Unternehmen. Aber es gibt natürlich jetzt auch schon andere Sachen. Also wir haben einen Roboter bei uns auf der Klinik, wir versuchen mit VR, so virtueller Realität, auch Therapieprogramme zu entwickeln, wo man einfach selber Dinge zum Beispiel ausprobieren kann. Mhm. Was tut einem gut zum Beispiel? Wie kann ich mich selber runterholen? Oder das kann jetzt Atemübungen sein oder eben auch Leute, die sich nicht mehr trauen, rauszugehen, dass man mal übt. Wie ist es in der virtuellen Realität, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe zum Beispiel? Wie viele Leute halte ich aus? Wie kann ich das trainieren? Also das sind schon Dinge, glaube ich, die Zukunft jetzt auch bringen wird und wo es viele Möglichkeiten gibt. Und ja, da möchte ich irgendwie auch schauen, dass wir da modern bleiben werden, mit dem Trend ein bisschen mitgehen. Aber eben den Kontakt zu unseren Patientinnen auch nicht verlieren. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir dann nur mehr eine virtuelle Ambulanz sind, sondern ich glaube, so der persönliche Kontakt mit den Patientinnen, das ist schon die Basis, mit der wir arbeiten.
Da fallen mir zwei Dinge ein. Erstens, diese App, die Sie entwickelt haben, war das ab? Mhm. Die habe ich jahrelang genutzt und die ist leider nicht mehr. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ich meine, es ist gesagt und sie kommt wieder. Aber das war eine großartige App, wo man auch Stimmungsschwankungen skalieren konnte und auch besser skalieren konnte als andere Apps zum Beispiel, weil ich habe jetzt andere probiert. Also.
Ja, wir haben lang dran gearbeitet, aber das ist halt so im Firmensektor. Das Startup hat dann die Firma verkauft. Und im Moment ist es so, dass sie vor kurzem eben die andere Firma das gekauft hat und gesagt hat, sie machen es nicht weiter. Das heißt, der Aufruf, wenn jemand interessiert ist und sich da ja wieder vertiefen möchte, ich glaube auch, dass sie zum Verkauf steht und dass man es wieder aktivieren könnte.
Ja, also wie gesagt, ich war sehr begeistert. Ja, der zweite Punkt, den haben Sie jetzt, meine Frage wäre nämlich noch gewesen, wie können Menschen, die in ländlichen Gebieten oder weiter entfernt leben, von den Angeboten ihrer Ambulanz profitieren? Und da haben Sie jetzt schon gesagt, dass es so auf Telebetreuung, also vielleicht telefonisch oder Videotelefonie, das schon bei Ihnen auch ein
Thema absolut, ist. Absolut. Es ist so, dass der Erstkontakt immer persönlich erfolgen muss. Ja. Das ist einfach auch eine Regelung, die wir in Österreich haben. Aber das ist ja auch ganz gut, dass man sich kennenlernt und dann machen wir es ganz oft so, dass man es entweder per Telefon oder eben auch per Videokonferenz, das geht ja mittlerweile eh super, ist oft ganz spannend auch für uns, wenn wir mal sehen, wo die Leute wohnen und wie das Umfeld ist, wer ihnen hilft beim Einschalten vom Video, von der Videokonferenz. Also es ist manchmal ganz ein spannender Einblick, den man da machen kann. Wir haben eine Zeit lang auch online Psychoedukationsgruppen gemacht, das war auch ganz gut. Auch das überlegen wir immer wieder, ob wir das wieder aufnehmen. Im Moment machen wir es in Präsenz. Es spricht halt unterschiedliches Zielpublikum an.
Ja. Also wie gesagt, aus Wien kommend und Graz ist gerade das Näheste, ist das natürlich auch ein Interesse von mir zu hören, was Sie da in die Richtung weitermachen wollen. Abschließend wollte ich noch fragen, wie schaut denn die internationale Vernetzung aus? Was gibt es international auf der Ebene der bipolaren Störung? Gibt es irgendwelche Netzwerke oder wo sind Sie da involviert und gerade irgendwie aktiv?
Ich bin bei ganz vielen internationalen Netzwerken involviert. Also das eine ist, ich bin selber der Co-Chair vom ECNP Bipolar Network. Das ist ein europäisches Network, also Netzwerk für bipolare Erkrankungen. Ist ein Wissenschaftsnetzwerk, aber es sind eigentlich da ganz viele Menschen in oft führenden Positionen, auch von Kliniken dabei, die einfach einfach sich für das Thema der bipolaren Erkrankung interessieren und auch für die Forschung und wie man es weiterentwickeln kann. Das andere, ich bin in verschiedenen Konsortien, die sich mit dem Thema Lithium beschäftigen. Auch da ist es ein ganz großes Thema, weil die Pharmafirmen sich ja nicht mehr für das Lithium interessieren, weil es einfach zu wenig kostet, weil es einfach mittlerweile zu billig geworden ist, aber trotzdem so gut wirkt. Das heißt, da gibt es relativ viel Aktivität in Europa auf dem Gebiet, um da auch die Therapie voranzutreiben und auch zu schauen, was wirkt am besten, bei welchen Patientinnen wirkt es, in welcher Dosierung. Also da bin ich im Condigen, im Ixli, also da gibt es so verschiedene Konsortien, wo echt die renommierten Forscher und Forscherinnen, die eben auch meistens klinisch arbeiten, drinnen sind. Also das ist so auf im europäischen Raum, würde ich jetzt mal sagen, sind so die wichtigsten. Und das ist ganz schön, sich da oft auch auszutauschen miteinander, wie andere Länder das handhaben, auch die Therapien. In Amerika ist es wieder ganz anders, weil da gibt es überhaupt ganz andere zugelassene Medikamente. Antidepressiva werden da zum Beispiel gar nicht verschrieben fast in der bipolaren Depression. Also da gibt es schon dann auch andere Kultur, andere Sitten. Und das ist ja dann auch manchmal ganz spannend in Studien, das mal zu vergleichen, wie da der Outcome ist bei den unterschiedlichen Studien.
Mhm. Kennen Sie die DGBS?
Ja, die kenne ich auch natürlich. Ja. Da war ich, heuer ist es sich nicht ausgegangen. Ich war schon einmal bei so einem, das ist ja auch immer wieder auch immer triologisch, der Kongress durchgeführt. Das finde ich ganz, ganz ein tolles Setting, wenn eben Angehörige, Betroffene und Fachpublikum dort ist. Also das habe ich sehr, sehr, sehr bereichernd empfunden, weil wir das sonst eigentlich so nicht haben. Also dass man vielleicht Patientinnen einlädt, das ist mittlerweile schon üblich in den Konsortien, dass man einfach Betroffene auch dabei hat, die ein bisschen Input geben. Das ist für uns auch wichtig. Aber dass dann die Angehörigen auch noch dabei sind, das ist schon, habe ich sehr toll gefunden.
Ja, also das ist die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen. Und da habe ich ja die Ehre gehabt, dass ich mit zwei anderen Podcasterinnen heuer einen Vortrag halten durfte als Betroffene, wie es ist, einen Podcast über bipolare Störung zu machen. Und deswegen, also ich war auch sehr begeistert und deswegen, also ich habe mir gedacht, dass Sie es kennen. Aber das ist, finde ich, auch eine sehr gute Vernetzungsplattform für Betroffene und Angehörige.
Absolut.
Und Spezialistinnen. Gut, jetzt würde ich Ihnen abschließend gerne die Möglichkeit geben, ob Sie noch irgendwas hinzufügen möchten, ob Sie irgendwelche Worte noch haben oder ob Sie schon alles beantwortet haben oder ob es noch irgendwas gibt, was Sie den Hörern und Hörerinnen sagen wollen.
Ja, also das, wo ich vielleicht ermutigen möchte, ist, oft ist es am Anfang so, dass man, wenn man die Diagnose einer bipolaren Erkrankung bekommt, dass manche Menschen so das Gefühl haben, boah, wie werde ich das schaffen und mein Leben wird sich total verändern, aber ich kann da nur Mut machen. Wir haben so viele Patientinnen, die natürlich gut Acht geben auf sich, die sich gut mit sich auseinandersetzen, die vielleicht nicht mehr die hundertprozentige Leistungsfähigkeit mehr in Anspruch nehmen, ich sage mal so, vielleicht auch bewusst einfach sagen, ich schraube ein bisschen runter, die ihre Medikation sich so eingestellt haben, dass sie für sie gut passt, aber wir haben eben ganz, ganz viele, die ein gutes Leben führen können, trotz der Erkrankung. Und ich vergleiche das manchmal ein bisschen, auch wenn der Vergleich natürlich jetzt ein bisschen banal ist, aber wenn jemand eine schwere Migräneerkrankung hat, dann ist es auch so, dass ich immer sehr gut darauf achten muss, was esse ich, wie ist mein Lebensstil, um eben wieder Attacken zu verhindern. Und so ähnlich ist es auch bei der bipolaren Erkrankung. Ich muss einfach ganz gut wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht so gut. Ich brauche einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus. Ich muss mich gut auskennen mit mir selber und auch natürlich auch, was ich mir zutrauen kann. Und auch die Medikation, sage ich mal, regelmäßig einnehmen. Und dann ist ein gutes Leben jedenfalls gut möglich. Und dazu möchte ich Sie einfach ermutigen, schauen Sie positiv in die Zukunft, suchen Sie sich die Leute, die Sie auf dem Weg unterstützen. Und dann bin ich sicher, dass das gut zu schaffen ist.
Das sind wunderbare Worte. Ich danke Ihnen vielmals fürs Interview.
Danke sehr.
Das war die 28. Folge mit dem Thema Bipolar Spezialambulanz, die einzige ihrer Art in ganz Österreich. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Informationen für euch mitnehmen und somit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Liebe.
Ich wünsche euch auch alles Liebe und an alle da draußen, zögert nicht ein bisschen zu recherchieren, was es vielleicht außerhalb eurer Stadt gibt, dass ihr Hilfe bekommt. Und ich hoffe, dass es auch für euch wertvolle neue Infos gab. Und dann bleibt mir noch zu sagen, stay tuned.